Einen recht schönen guten Morgen. Wir beschäftigen uns heute Morgen mit dem Thema Hoffnung. Die lebendige Hoffnung nach 1. Petrus 1, 3 bis 9. Was hoffen wir? Wer schenkt uns Hoffnung? Und was bringt uns eigentlich Hoffnung? Manche hoffen auf sehr unterschiedliche Dinge. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten? Ein Pessimist ist jemand, der zu seinem Gürtel noch Hosenträger trägt. Und ein Optimist ist jemand, der sich ein Dutzend Austern bestellt und hofft, mit der gefundenen Perle die Rechnung bezahlen zu können. Eine Hoffnung. Eine scheinbar etwas trügerische Hoffnung, wie wir meinen. Aber auf was hoffen wir? Wer gibt uns eigentlich Hoffnung? Auf was hoffen wir? Wer gibt uns Hoffnung? Vielleicht können wir das mal beantworten. Ich gebe mal so frei, Stichworte hier zu mir zu rufen. Was gibt Ihnen oder dir Hoffnung? Das war jetzt etwas unvorbereitet, ich gebe das zu. Aber denkt mal drüber nach. Was ist das? Was gibt dir Hoffnung? Wir merken, dass man darüber etwas nachdenken muss und feststellt, ja, das hängt vieles mit zusammen. Ich könnte das nicht nur einfach nur ein Wort sagen. Das müsste ich auch ein Stück erklären, wenn ich das sage, um nicht missverstanden zu werden. Und man merkt, dass das ein bisschen schwierig ist. Es gab aber eine Umfrage und gibt eine Umfrage, die wurde 2015 erstellt, wer dem Menschen eigentlich Hoffnung gibt, eine Umfrage an unsere Gesellschaft. Und da wurde eine Statistik dann drüber geführt. Vielleicht können wir die kurz mal einblenden. Es ist nicht so gut zu erkennen, weil die Schriftart nicht so besonders ist. Aber es wurde festgestellt, dass die meisten Menschen ihre Hoffnung von ihrem Ehepartner oder Lebenspartner beziehen. Andere sagen, ich beziehe meine Hoffnung von mir selbst. Freunde und Freundinnen gehören auch zu dem oberen Teil. Eltern und Großeltern, die vielen Helden des Alltags geben mir Hoffnung. Lehrer, Erzieher, Professoren und Betreuer sind schon im unteren Mittelfeld. Und ganz unten sind eigentlich dann die christlichen Kirchen. Aber das ist auch verständlich. Es ist ja ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wenn wir diese Umfrage hier in unserer Gemeinden stattfinden lassen würden, sähe das etwas anders aus. Aber etwas anderes wird durch diese Umfrage auch deutlich. Menschen suchen Hoffnung an anderen Menschen, die sie kennen, denen sie vertrauen, die glaubwürdig sind, die mit ihnen auch vertraut sind, wie zum Beispiel Ehepartner, Lebenspartner, Freunde, Eltern und so weiter. Und das besagt uns eigentlich, dass wir hier auch darauf achten müssen und sagen, es ist nicht nur einfach möglich, das Evangelium zum Beispiel allgemein jetzt zu verkündigen in der Zeitungsanzeige, in unseren Gottesdiensten, in besonderen Evangelisationsveranstaltungen. Wenn wir den Menschen von heute eigentlich die Hoffnung, von der wir selbst überzeugt sind, mitteilen wollen, dann geht das eigentlich am besten über den persönlichen Kontakt. Nicht über eine äußere Form, sondern über das Vertrauen, der Kontakt zu Menschen. Und ich möchte euch auf eine kleine Schrift hinweisen. Das heißt Mehr als Worte. Das sind noch ein paar Exemplare hier. Und das ist herausgegeben von Pro Christ, von Neues Leben und der Deutschen Zeltmission gemeinsam. Und hier haben wir versucht, auf moderne Art und Weise, viele kennen ja die vier geistlichen Gesetze von Campus, aber das ist hier eine sehr ansprechende Broschüre, die den Menschen eigentlich von heute dann eben auch ansprechen möchte. Und hier werden einfach auch die Zugänge zum Glauben, zur Liebe und zur Hoffnung eben dargestellt. Dann auch noch gespickt mit Zitaten von Menschen, denen die Leute auch aus welchem Grund auch immer wieder vertrauen, wie zum Beispiel Christoph Maria Herbst sagt, ich bin jetzt nicht super fromm, würde mich aber nach wie vor als sehr religiösen Menschen bezeichnen und als jemanden, der die Hoffnung nicht aufgibt, dass das hier nicht alles sein kann. Und selbst ein Gregorisi sagt, auch als Nichtgläubiger fürchte ich eine gottlose Gesellschaft. Und Stephen King, dessen Bücher für manche ja auch ein Problem sind oder schwer zu verdauen, andere lieben ihn, ich habe mich entschieden zu glauben. Ich sehe keinen Nachteil für mich darin, wenn du sagst, nun, ich glaube nicht an Gott, es gibt ja keinen Beweis, dass es Gott gibt. Dann siehst du wohl nicht die Sterne am Himmel, die Sonnenauf- und Untergänge und dass die Bienen alle Pflanzen bestäuben und uns am Leben erhalten. Und du nimmst nicht wahr, wie alles zusammenwirken scheint. Alles ist so konstruiert, dass ich es mir nicht anders vorstellen kann, als dass ein Schöpfer dahinter steckt. Denzel Washington sagt, ich habe immer eine Bibel dabei und lese oft darin, so oft es dann eben auch geht. Eine Hoffnung. Christian Herbst sagt, es ist eine Hoffnung, dass das hier nicht alles ist. Und ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen in einen Bibeltext im ersten Petrusbrief. Da steht dann ab Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unvergänglichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Das sind die ersten drei Verse von 3 bis 5. Und was in der deutschen Bibelübersetzung in 6 Sätzen und in 3 Versen wiedergegeben wird, ist im griechischen Text eigentlich dann ein ganzer Satz. Der besteht aus einem ganzen Satz. Das macht man im Griechischen öfters gerne, ohne Punkt und Komma eben durchzusetzen. Und es ist atemberaubend, wie hier der Lobpreis Gottes in Worte gefasst wird. Und er ist der Inhalt, der damit verbunden wird. Barmherzigkeit, neugeboren, lebendige Hoffnung, Erbe, Glaube, Rettung, Ende der Zeit, starke Worte und ein starkes Bekenntnis. Und Worte, die auch deutlich machen, wie sich auch Ostern auswirkt. Wir kommen ja noch von Ostern. Und ich möchte meine Darlegung heute etwas unterteilen in 3 Aspekten. Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, lebt von der Vergangenheit. Jesus Christus ist auferstanden. Eine lebendige Hoffnung hinein in die Gegenwart. Und Hoffnung lebt bis in die Zukunft, die Rettung am Ende der Zeit. Als Petrus diese Worte schrieb, richtete er sich an eine sehr weit verbreitete Leserschaft. Sie bildete eine Minderheit in der Gesellschaft. Sie waren in ihrer Umgebung Fremdlinge. Sie litten erkennbar unter ihrer äußeren Situation. Und Petrus begegnet den Fragen der Christen in dem ersten Jahrhundert. Die heutige Zeit ähnelt immer mehr den Gegebenheiten des ersten Jahrhunderts. Das Christentum ist ein religiöses Angebot unter vielen. Sekten und Sondergruppen bieten ihre Angebote an. Wir haben einen hohen Anstieg an Verfolgung von Christen, so hoch im 20. und 21. Jahrhundert wie in der ganzen Kirchengeschichte nicht. Auch nicht in den ersten 3 Jahrhunderten, wo die Verfolgung im Römischen Reich ja ziemlich groß war, so ist sie dann heute eigentlich noch viel stärker. Und ein Leben nach den Maßstäben der Bibel lässt sich in unserem gesellschaftlichen Kontext immer schwieriger verwirklichen. Wir erleben einen Werteverlust, die Auflösung von Ehe und Familie und Christenverfolgung. Und wenn wir unsere Maßstäbe, die wir für den Frieden haben, unsere Maßstäbe, die wir für ein gemeinsames Leben haben, an unsere Gesellschaft anlegen, dann stoßen wir immer wieder auf Widerstand. Und das kann ein bisschen zum Leiden führen. Interessanterweise, von den 42 belegten Worten des Leidens im Neuen Testament sind allein 12 im 1. Petrusbrief zu finden. Und das hat Gewicht und lässt die Unterdrückung erkennen, unter denen sie gelitten haben. Leiden gehört zu den Menschen, die diesen Brief lesen und gelesen haben, zu ihrer christlichen Existenz. Aber Petrus schlägt dabei auch ganz andere Töne an. Er und die Christen, die diese Zeilen erstmals lesen, hoffen nicht auf das Beste, sondern sie sind mit einer lebendigen Hoffnung beschenkt. Die Christen in der Diaspora in ihrem Leid wissen sich nicht vom Glück verlassen. Sie sind von einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie leiden, werden mehrfach auf die Probe gestellt und dennoch freuen sie sich. Christen, die zwischen der Auferstehung und der Wiederkunft Jesu Christi leben, kennen das Geheimnis einer lebendigen Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen manche Menschen. Aber Christen bekennen hingegen sich zu einer lebendigen, unsterblichen Hoffnung. Und diese lebendige Hoffnung hat ihren Grund in der Auferweckung Jesu Christi von den Toten. Und ich könnte genauso gut sagen, weil Jesus lebt, habe ich Mut für morgen. Weil Jesus lebt, weicht alle Angst. Und neben der Auferstehung Jesu, dass er lebt, ist noch etwas anderes unmittelbar damit verbunden. Nämlich neugeboren zu sein durch Gottes große Barmherzigkeit. Es ist ein Geschenk Gottes. Wenn es uns gut geht, wenn wir erholt sind, dann sagen wir auch manchmal, ich fühle mich wie neugeboren. Wer das sagt, hat etwas Besonderes erlebt. Petrus spricht davon, dass Gott uns neugeboren hat. Das ist mehr als nur ein inneres Gefühl, dass ich auf einen bestimmten Kick warten muss oder eine bestimmte spirituelle Gefühlswelt sich mir öffnet. Wiedergeboren zu sein, Kind Gottes zu sein, ist ein Akt Gottes, dem ich einfach nur mit meinem Ja die Bestätigung gebe. Johannes sagt in 1, Vers 12, wie vielen aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und das Geheimnis liegt einfach bereit zu sein, Jesus aufzunehmen und an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen und zu gehorchen. Und dann bekomme ich die Macht, Gottes Kind zu werden. Dann werde ich von Gott wiedergeboren. Und diese Hoffnung ist ebenso lebendig wie sicher und verbürgt. Das macht die Rede vom unvergänglichen, reinen und unverlierbaren Erbe deutlich. Auf Erden kann ein Erbe angenommen, verweigert oder angefochten werden. Das Erbe wird von Gott selbst im Himmel für die Christen bereitgehalten. Und dieses Erbe ist unverlierbar und unzerstörbar. Gott selbst bewahrt es für die, die an ihn glauben, und er bewahrt durch seine Macht die Glaubenden. Die lebendige Hoffnung kommt also von diesem Erbe zum Ziel und wird erfüllt. Und das ist mehr als zu sagen, man hofft, solange man lebt. Christen, die mit einer lebendigen Hoffnung beschenkt sind, dürfen allerdings nicht die Augen vor der Realität dieser Welt verschließen. Auch wenn die christliche Hoffnung im Osterereignis begründet ist, gilt es, das Leben im Alltag zu meistern. Allerdings mit der Perspektive eines sicheren Erbes. Luther hat das mal sehr treffend bezeichnet, indem er sagt, wenn ich wüsste, dass morgen Jesus wiederkommt und die Welt zu Ende geht, ich würde noch einen Apfelbaum pflanzen. Die meisten hören bei dem Zitat da auf. Aber es geht noch weiter, wenn man dann in der Weimarer Ausgabe noch nachguckt. Und ich würde meine Schulden bezahlen. Das wird so oft nicht zitiert, dann von denen, die das zitieren. Hoffnung lebt von der Vergangenheit. Hoffnung wirkt aber auch in die Gegenwart. Es ist eine lebendige Hoffnung. Und das ist der zweite Aspekt. Da heißt es dann im Vers 6, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, Prüfungen oder Versuchungen. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Dieser Glaube wird immer wieder auf die Probe gestellt. Und das gehört zum Alltag des Christen dazu bis heute. Und zur lebendigen Hoffnung gehört ein lebendiger Glaube, der sich bewähren muss und erprobt wird. Und dieser Glaube ist wertvoller als vergängliches Gold. Das heißt, er erweist seine Echtheit darin, dass er alles das übertrifft, was wir für ewig halten, was aber vergänglich ist. Dieser Glaube ist größer als unsere Träume, unsere Sehnsüchte, unsere Illusionen. Als Christen des 21. Jahrhunderts sind wir den Jüngern der ersten und zweiten Generation sehr nah, weil unsere gesellschaftlichen Situationen sich so ähneln. Wir sind beieinander, haben Angst, sind in der Minderheit und nehmen uns in unserer Umgebung auch als Fremdlinge wahr. Wir brauchen den Zuspruch Jesu genauso wie seine Jünger: Friede sei mit euch. Und das haben wir mit den Christen der zweiten Generation und der folgenden Generation gemeinsam. Auf die Augenzeugen der Auferstehung alleine können wir uns nicht verlassen, sondern jetzt geht es um die Liebe zu Christus und den Glauben an ihn. Und das hängt eben zusammen. Wir haben schriftliche Dokumente von Menschen, die die Auferstehung miterlebt haben, aber wir können mit ihnen nicht mehr reden. Und wir glauben das. Aber viel wichtiger eigentlich ist unsere lebendige Hoffnung, wenn sie angebunden ist an der Liebe zu Gott, an den Glauben zu Gott und eben an der Liebe Gottes selbst. Und das bringt mich dann auch zu dem dritten Punkt. Hoffnung bis in die Zukunft. Es geht um die Rettung am Ende der Zeit. Und da heißt es in Vers 8, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung. Das, worauf es wirklich ankommt, liegt nicht in großen Sätzen, Bekenntnissen und Wahrheiten. Es kommt bei Gott auch nicht darauf an, ob wir Jesus wie die Jünger sehen und begreifen konnten oder ob Jesus uns wie dem Paulus erschienen ist. Was allein zählt und das Geheimnis der lebendigen Hoffnung ist: ihr liebt ihn und ihr glaubt an ihn. Und darauf kommt es an. Damals, zur Zeit der ersten Jünger und in der ersten Generation, zweiten Generation, wie auch heute, gilt dieses Prinzip. Wir können jubeln und in unaussprechlicher Freude, die schon vor der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. Hoffnung, die Gott vermittelt, ist eine Hoffnung, die zur Freude führt, die mir Mut macht, die mir Zuspruch ist und die dann auch bei mir ist, wenn ich den Horizont nicht sehe, wenn ich die Lösung meiner Herausforderungen und Probleme nicht erkenne, wenn ich mit Krankheit zu tun habe, mit Mobbing am Arbeitsplatz, mit anderen Schwierigkeiten, die mir einfach begegnen. Aber es ist der Glaube, und die Liebe zu Gott, die einfach diese Hoffnung in mir weckt und die Gewissheit, dass weil er lebt, dass ich dann Hoffnung habe, eben für mein eigenes Leben. Unsere Liebe und unser Glaube sind genug. Auch wenn wir Jesus nicht gesehen haben und ihn jetzt nicht sehen. Wir haben das zukünftige Ziel unseres Glaubens im Blick. Die endgültige Rettung, wie hier im 1. Petrusbrief steht. Wir sind bereits in Gottes große Barmherzigkeit sozusagen neu hineingeboren worden. Darum lieben wir Jesus und glauben an ihn. Denn es steht in Vers 9, wenn ihr euer Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung. Zu dem Zeitpunkt, den Gott eigentlich dann auch bestimmt. Wir sind mit dieser lebendigen Hoffnung beschenkt. Und diese lebendige Hoffnung ist keine Vermutung. Es könnte gut werden. Es könnte gut ausgehen. Es wäre schön, wenn es gut ausgeht. Diese lebendige Hoffnung hat ihre tiefe Begründung in der Tatsache, dass Jesus lebt und dass ich mit ihm Gemeinschaft habe, dass ich sein Kind bin, dass ich durch den Glauben an ihn wiedergeboren bin und dass ich ihm gehöre. Und dass, wenn er wiederkommen wird, er mich zu sich ziehen wird. Und er eine Wohnung für mich bereitet hat. Und ich einfach weiß, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe und dass das hier, wie Christian Herbst zum Beispiel sagt, nicht alles sein kann. Sondern dass der Mensch dann, wenn er stirbt, bei Gott ist. Eine lebendige Hoffnung. Und diese lebendige Hoffnung hat heute schon Auswirkungen auf unser Leben in unserer heutigen Zeit. Das ist das Geheimnis der lebendigen Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns sozusagen neu geboren. Durch die Auferweckung von Jesus Christus aus dem Tod hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Mit diesen Worten begann der Predigttext. Und dieses Lob klingt weiter bis zum Ende der Zeit, bis zur künftigen Herrlichkeit. Amen.